So, guten Abend, liebe Geschwister. Ich saß da gerade und dachte, das, was uns alle gemeinsam verbindet, und ist, dass wir die gleiche Liebe haben, die gleiche Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus und die gleiche Liebe zu seinem Wort. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind, und das ist etwas Besonderes. Mit all unseren Hintergründen, mit all unseren Verschiedenheiten und Persönlichkeiten und Meinungen und Vorlieben, und aber das verbindet uns, das macht uns eins, und das ist etwas Köstliches, es ist etwas Herrliches, und wird auch in gewisser Weise der Gegenstand unserer heutigen Bibelstunde sein. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu der nächsten Bibelstunde im Petrusbrief. Mit kleinen Schritten kommen wir voran in diesem Brief, und ich hoffe, dass der Herr heute mehr Kraft schenkt als das letzte Mal, und diesen Reichtum mit euch anzuschauen. Lasst uns aufstehen zum Gebet, ihn darum bitten. Amen. Vom tiefsten Herzen möchte ich dir danken, Jesus Christus, für die Offenbarung deiner selbst, Herr, für den Glauben, den du uns gibst, dass du uns in dir eins machst und dass du uns mehr und mehr in deine Herrlichkeit hineinnimmst, uns mehr und mehr zeigst, wie herrlich dein Erlösungswerk ist, Herr. So was wir auch jetzt gerade in Liedern bezeugt haben und im Glauben gesungen haben, um dich groß zu machen für das, was du an uns vollbracht hast und für uns vollbracht hast. So wollen wir das im Gebet jetzt tun. Mein Gebet ist, Herr, wirklich in aller Demut und aller Schwachheit, Herr, lass diese herrliche Botschaft aus Gnade und durch das Wirken deines Geistes heute durch diese Bibelstunde in der Betrachtung deines Wortes, Herr, zum Segen werden. Richte uns auf das aus, was kommt. Richte uns auf das, was du tust und tun wirst, Herr. Dass diese Bibelstunde wirklich die lebendige Hoffnung in uns groß macht und dass diese Bibelstunde uns diese Liebe zu dir und den Glauben zu dir festigt und groß macht. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Auf deinen Segen sind wir angewiesen. Auf dein Geben sind wir angewiesen. Und voller Dankbarkeit und Glauben erwarten wir es und wissen, Herr, du gibst gerne. Wie gut ist das? Ich preise dich dafür. Amen. Danke ich euch für all, die jetzt noch gekommen sind, die den weiten Weg gemacht haben, die noch geblieben sind. Freut mich. Ich möchte mit euch weiterhin an Petrusbrief, vor allem an den Versen 8 bis 9 heute arbeiten. Aber bevor wir jetzt direkt in die Verse 8 und 9 hineinsteigen, es gibt noch einen Aspekt, den wir aus dem Vers 8 noch kurz anschauen sollen und müssen. Und der nimmt uns dann mit hinein in die nächsten Verse. Wir beschäftigen uns ja mit der gegenwärtigen Hoffnung. Die Verse 3 bis 5, die haben uns in die Zukunft gewiesen, haben uns diese lebendige Hoffnung, die uns erwartet, von der Zukunft her beleuchtet. Die Verse 6 bis 9, das ist die Gegenwart, in der wir leben, wie wir in dieser Hoffnung leben. Und die Verse 10 bis 12, die nehmen uns wiederum zurück in die Vergangenheit, von der wir glauben, von der die Hoffnung ausgerichtet ist. Also jetzt sind wir in diesem gegenwärtigen Aspekt der lebendigen Hoffnung. Und ab Vers 6, oder ich lese ab Vers 6, das einfach als Erinnerung nochmal, Petrus schreibt: Darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob der Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Das Ereignis und die lebendige Hoffnung, die in der Gemeinde Jesu ist und das alle Kinder Gottes eigentlich verbindet und auf das alle Kinder Gottes von der ersten Geburtsstunde der Gemeinde hin, auf das sie leben und hindurch gewartet haben und immer noch warten, ist die Offenbarung Jesu. Petrus spricht darüber und sagt: Wir jubeln darin, in der Gewissheit der zukünftigen Hoffnung. Und unser Glaube und halten und bewähren unseren Glauben durch diese mancherlei Betrübnis und mancherlei Anfechtungen und Versuchungen und Leiden hindurch. Dadurch wird unser Glaube geprüft auf ein Ziel hin, auf die Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, dieses Durchhalten des Leidens wird bei der Offenbarung Jesu Christi, wird Christus in seinem Werk groß machen, wird ihn verherrlichen, wird ihn ehren. Und er spricht eben von dieser Offenbarung Jesu Christi. Und es ist interessant, wie er es formuliert. An einer anderen Stelle wird er dann reden, im zweiten Petrusbrief, von dem Tag des Herrn, von dem Tag Jesu. Es gibt verschiedene Umschreibungen dieses großartigen Ereignis, auf das wir eigentlich alle hinleben. Das ist dieses Ereignis auf die Offenbarung Jesu Christi. Und ich glaube, dass kaum ein anderes Ereignis so in Unkenntnis und in so einer Verwirrung und vielleicht sogar Nichtbeachtung oder Abneigung und ist wie dieser Tag, der Tag der Offenbarung Jesu Christi. Es gibt viele Gründe dafür. Der eine Grund ist, aufgrund von verschiedenen Lehrmeinungen und verschiedenen Lehrpositionen und einer bestimmten Zeit, wo die Erwartung der Offenbarung dieses Tages, die Offenbarung Jesu Christi, so groß war, gab es viele Enttäuschungen und viele Falschinterpretationen, viele Rechnerei und all das. Und dann irgendwann mal, das war vor allem in den 80er Jahren, ich habe das in anderen Kontexten schon mal erwähnt, und dann ist das all das nicht geschehen und das hat die Gemeinde dazu geführt, dass sie dann in Bezug auf diesen Tag, die Offenbarung Jesu Christi, verwirrt, enttäuscht und die Haltung, wer weiß es schon. Und diese viele, viele Auslegungen und viele Rechnereien, sage ich mal, oder viele Nennen von Datums und Erwartungen und die Gemeinden haben sich versammelt und gewartet und der Herr kam nicht und dann kam die Enttäuschung. Das hat unter anderem dazu beigetragen, dass in der Gemeinde Jesu die Ankunftserwartung sehr klein geworden ist, weil die Haltung ist, man weiß es ja nicht. Und da ist die Gefahr der falschen Lehre oder des Verwirrens und da ist so eine vorsichtige Haltung einfach entstanden. Das ist unter anderem ein Grund, warum dieses Thema der Offenbarung Jesu Christi, dieses eines ganz besonderen Tages, ich würde sagen, in gewisser Weise in Vergessenheit geraten ist. Andere sagen, wer weiß das schon richtig, da gibt es so viele eben Auslege und der eine hat diesen Standpunkt, der andere diese und wer bin ich, dass ich das prüfen kann und weiß das und auch da durch diese Haltung eher vorsichtig und schon distanziert man sich von diesem Thema. Ich glaube aber, es gibt noch andere Gründe unter anderem, dass es Kinder Gottes gibt, Gemeindemitglieder, Christen es gibt, die dieses Leben weit mehr schätzen als das zukünftige Leben. Wenn sie an den Tag des Herrn denken und an die Offenbarung des Herrn denken, dann kommt in den ersten der Gedanke, der darf schon gerne kommen, aber ich würde gerne erstmal mein Leben gelebt haben. Ich habe mein Haus noch nicht fertig gebaut. Ich habe gestern mit einem Bruder gesprochen. Ich weiß, dass er den Herrn Jesus sehr liebt und ich weiß, dass er wartet, dass er kommt. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, der renoviert gerade ein Haus oder eine Wohnung, wie auch immer, ich weiß nicht genau. Und er hat gesagt, ich wäre echt sauer auf den Herrn, wenn er kommt, wenn ich gerade fertig geworden bin. Nicht, weil er meint, dass er dann das genießen will. Er sagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die Renovierung gar nicht angefangen. Dann habe ich ja so viel Zeit vergeudet und dann bin ich gerade fertig und er kommt. Da hätte ich viel mehr anderes tun können, wenn ich das gewusst hätte, dass er kommt. Ich habe gesagt, ein paar Tage wird der Herr dir geben, das ist nicht ganz vergeblich. Bis September, Oktober gilt. Okay, das erkläre ich später zu einem anderen Zeitpunkt. Auf jeden Fall, immer wieder, da ist diese Haltung, vor allem von den Jüngeren. Ich will noch mein Studium abschließen, ich will noch meine Familie gründen, ich will auch Kinder haben, ich will noch gewisserweise mein Leben leben und dann darf der Herr kommen. Ich hab noch gar nichts von diesem Leben gehabt. Das zeugt auch davon, dass dieser Tag dass man sich nicht so intensiv mit diesem Tag oder auseinandersetzt oder andersrum, dass die wirklich die Erwartung und die Freude und die Nahkunftserwartung da ist. Ich glaube aber auch, dass in vielerlei, und das auch bei Kinder Gottes, die Sorgen dieser Welt und Reichtum und Begierden und all diese Dinge in uns so in diese Welt verankern, dass ganz, ganz viele gar nicht diesen Tag sehnen, weil sie in diesem Leben und in dieser Welt so verankert sind, dass sie gar keine Freude und keine Hoffnung auf die Zukünftige haben. Und ein anderer Grund ist, und das ist ja auch der Grund, warum wir so langsam durch den Petrusbrief gehen, dass die Klarheit der lebendigen Hoffnung, was uns erwartet, in der Gemeinde nicht präsent ist, dass da keine Klarheit ist. Und darum die Unkenntnis auch eben keine Vorfreude und keine Hoffnung in den Herzen weckt. Petrus spricht darüber und er redet immer wieder auf diesen Punkt der Offenbarung, auf diesen Punkt der Offenbarung. Schaut mal, in Vers 5 hat er schon darüber geredet. In Vers 5 sagt er, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darf ich, bevor jetzt ich weiter mit euch über dieses Thema nachdenke und vom Petrusbrief, wir da uns das erarbeiten. Was für eine Nahkunftserwartung hast du in deinem Herzen? Dass du dich selbst das prüfst und man reflektierst und darüber nachdenkst. Sagst du, ist es eher das, wenn der Herr kommt, wichtig, dass ich einfach nicht in die Hölle komme, dass ich nicht verloren gehe? Hast du Angst, dass er kommt und wenn er kommt? Oder ist es dir gleichgültig? Interessiert dich das gar nicht? Wünschst du dir das überhaupt? Oder hast du eine lebendige Hoffnung und Vorfreude und Erwartung und sagen kannst, lieber gestern als heute? Lieber gestern als heute. Was für eine Erwartungshaltung ist in deinem Herzen? Andersrum ausgedrückt. Freust du dich, dass er kommt oder nicht? Wir kommen gleich zu diesem Thema, aber ich möchte euch einfach sagen, um was jetzt einfach in den nächsten Versen geht. Wenn du jemand liebst und wenn du an jemanden glaubst, dann freust du dich, wenn er kommt. Wenn du jemanden nicht liebst und wenn du an jemanden nicht glaubst, dann vielleicht weißt du, dass er kommt oder denkst, aber du freust dich nicht, dass er kommt. In der Beziehung zu demjenigen ist dann die Freude über sein Kommen oder nicht, ob du über diesen Besuch dich freust oder nicht. Wie man zu ihm steht, das ist das Entscheidende, wie man zu ihm steht. Die Gemeinde, jede Gemeinde von Anfang an, die Lehre der Apostel, und allein wenn wir den Apostel Paulus nehmen, in fast jedem Brief spürt man diese Nahkunftserwartung und diese Hoffnung. Und die Jerusalem-Gemeinde ist sogar den Weg gegangen, und ein guter Weg, aber sie haben gedacht, die haben so eine Nahkunftserwartung, die haben so gehofft, dass es bald passiert, in ein paar Tagen oder vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht höchstens ein paar Jahre. Die haben alles verkauft, was sie hatten, weil ihnen gesagt, ist doch egal, der kommt ja eh bald. Hab und Gut und haben alles verteilt, sogar so weit, dass sie selbst später nichts hatten, dass andere Gemeinden wiederum sie unterstützen mussten, weil die alles aufgegeben haben. Weil sie lebten in dieser Haltung, der Herr kommt bald. Und das war ihnen weit köstlicher und lieber als ihr ganzes Hab und Gut. Und sie waren pleite. Die waren buchstäblich pleite, und dann fing Paulus in den Gemeinden das Geld zu sammeln, damit die wiederum auf die Beine kommen, dass man ihnen geholfen werde. Da kam noch eine Hungersnot dazu, das Ganze das nochmal verschlimmert, und die hatten nichts. Die hatten am Äcker verkauft, Häuser verkauft, haben alles zu den Füßen der Apostel gebracht. Woher kommt das? Aus dieser Erwartung, hey, wenn Jesus kommt, was brauche ich, einen Acker? Was brauche ich, ein Haus? So. Aus dieser Liebe zu ihm, aus dem Glauben an ihn, absolute Freude über ihn, waren sie bereit, alles aufzugeben. Petrus spricht und sagt, unser Erbe und das, was auf diese lebendige Hoffnung die haben, das, was wir empfangen, das geschieht bei der Offenbarung. In der letzten Zeit wird es offenbart werden, was wir bekommen. In Vers 7 am Ende sagt er, das wird wann geschehen? an dem Tag, an dem Jesus Christus offenbart wird. Dieser Tag, wo wir das Erbe empfangen, ist geknüpft an den Tag, an dem Jesus Christus offenbart wird. Was bedeutet oder warum verwendet Petrus hier und sagt nicht der Tag des Herrn oder andere Umschreibungen von diesem Tag? Es gibt einige Umschreibungen im Neuen Testament von diesem Tag, im Alten auch, sondern er spricht von der Offenbarung, Offenbarung Jesu Christi. Und ich glaube, er verwendet ganz bewusst dieses Wort. Der Grund ist, es bedeutet enthüllen, sichtbar machen. Es bedeutet erfahrbar machen, klar machen. Offenbarung und offenbaren ist nicht verschleiern. Oft, weil wir das Buch Offenbarung so schwer verstehen, verbindet sich mit diesem Wort etwas Mystisches, so apokalypsemäßig, dass da alles düster und gefährlich und schlimm und wie auch immer. Aber Offenbarung und Offenbaren bedeutet letztendlich den Vorhang heben, etwas, was nicht sichtbar ist, an die Oberfläche zu bringen, sichtbar machen, deutlich machen, klar machen. Petrus spricht darüber und sagt, die Verherrlichung und der Jubel und all das wird stattfinden, unser Erbe treten wir an dann, wenn Jesus Christus offenbar wird. Das heißt, wenn er sichtbar gemacht wird, wenn er kommt und gesehen wird von allen. Wenn er kommt und gesehen wird. Warum redet er so? Weil jetzt er nicht gesehen wird. Jetzt, er spricht, wir lieben ihn, obwohl ihn wir nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn nicht sehen. Und das setzt er dagegen. Er sagt, wir haben eine lebendige Hoffnung. Jesus Christus wird kommen und er wird sichtbar sein. Aber unser Glaube ist verankert nicht in diesem Sichtbarwerden, sondern er ist da, obwohl wir ihn nicht sehen. Und trotzdem lieben wir und trotzdem glauben wir. Aber die Offenbarung Jesu Christi bedeutet, wenn er kommt, wird es sichtbar sein. Und das ist das Ziel der Offenbarung, das ist das Ziel des Kommens, dass alle ihn sehen werden, alle Stämme des Landes. Das heißt, wenn Jesus kommt, ist es nicht heimlich. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, wenn Jesus kommt, geschieht es nicht heimlich. Nicht nur, er kommt nicht nur auf der Hälfte der Strecke und die Gemeinde kommt zu ihm und dann bleibt er da, ob 3,5 Jahre oder 7, wie auch immer, wie viel gesagt wird. Wenn er kommt, dann wird es absolut sichtbar sein. Warum das so wichtig ist und dieser ganze Aspekt von sichtbar und unsichtbar, das hat was mit dem Glauben zu tun und letztendlich mit Ziel unseres Glaubens. Ich möchte mit euch ein bisschen darin arbeiten und von der Schrift anschauen und hoffe dadurch auch unsere lebendige Hoffnung dann zu stärken und zu festigen und die Erwartung zu heben. Schlag mit mir Johannes Evangelium auf. So anfangen. Johannes Evangelium, Kapitel 20. Nein. Jetzt Lukas. Ja, das in Lukas Evangelium. Ich habe mir extra Notizen gemacht, mach zuerst den Vers, dann den. Und jetzt hätte ich fast das falsch gemacht. In Lukas 17. Genau, so starten wir dieses Studium. In Lukas 17, Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Also das hat sie sehr interessiert, wann dieses Reich Gottes anbricht. Wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Das Reich Gottes, sagt er, kommt nicht, dass man es beobachten könnte. Das heißt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es sehen kann. Das ist wichtig. Das heißt, es kommt nicht mit einem Augenblick, es kommt nicht mit Karacho, es kommt nicht offensichtlich so zack und es ist da und alle sehen, das Reich Gottes beginnt. Er sagt, das Reich Gottes kommt nicht, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Also schau hin, hier, schau hin da. Also das Reich Gottes ist sichtbar und es ist offensichtlich erkennbar da. Jesus sagt, so kommt das Reich nicht. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wichtig, das Reich Gottes ist da, aber es ist nicht sichtbar. Das lehrt Jesus. Er lehrt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, aber es ist nicht sichtbar. Das heißt, an dieses Reich, was muss man tun? An dieses Reich muss man glauben. Und man kann nicht sagen, ja, ich glaube erst, dass das Reich da ist, wenn ich sehe. Das ist nicht Glaube. Jesus lehrt ihn und sagt, das Reich kommt, es ist da. Und das ist anders, wie ihr es denkt. Ihr könnt es nicht sehen. Aber jetzt schaut mal, er sprach aber zu den Jüngern, Vers 22. Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen. Und dann sagt er, und ihr werdet ihn nicht sehen. Jesus redet und sagt, es werden Tage kommen, da werdet ihr euch wünschen, dass ihr das sehen könnt, was ihr jetzt seht, und ihr werdet es nicht sehen. Als Jesus auf die Welt kam, das erste Kommen, war sichtbar. In Menschgestalt. Sie haben es gesehen. Johannes sagt, wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben es betastet, wir haben es geschmeckt. Greifbar gewesen, sichtbar gewesen. Jesus kam und offenbarte seine Herrlichkeit des Reiches. Was ist das größte Zeichen und der größte Beweis, dass das Reich Gottes da war? Wie hat Jesus das Reich Gottes demonstriert? Wie haben sie es gesehen? Er treibt die Dämonen mit dem Finger Gottes aus. Wenn ich die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes unter euch. Glaubt mir, das haben sie gesehen. Da war einer vorher besessen, zerriss 1000 Ketten, schrie, brüllte, zerschlug sich selbst und dann saß er da, wie ein Lamm, fromm und ruhig. Und die haben gesagt, was ist das? Da war einer blind, dann sah er, da war einer lamm, dann ging er, da war einer krank, dann wurde er gesund, da war einer besessen, dann war er frei. Und Jesus sagt, als ich das beim ersten Kommen da war, als ich da war, dann konntet ihr das Reich Gottes sehen, die Tage des Menschensohns, ihr habt es gesehen. Und dann sagt er, es kommt eine Zeit, da würdet ihr euch so danach sehnen, nur so ein Tag, dass ihr habt viele von denen mit mir erlebt, ihr würdet euch sehnen, wenigstens nur einen so einen Tag zu erleben. Und ihr werdet es nicht sehen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, genau. Oh, ich weiß nicht, wie oft ich mir das vorgestellt habe. Ich so laufe hinter den Zwölfen her, Jesus voraus. Ich darf, so, wenn ich dabei gewesen wäre, als das geschehen wird, mit der Missy habe ich neulich darüber geredet, die hat irgend von so einer Zeitmaschine. Und dann sagt sie, Papa, ich würde zu Jesus reisen, in die Vergangenheit, in seine Zeit, um all das mal mitzuerleben. Wie oft sehnen wir uns in schwierigen Situationen, in Leidenssituationen, in Verfolgungssituationen, wo man so einen Tag mal erleben würde, Jesus steht auf, spricht ein Wort, fertig. Manchmal sehne ich mich bei all den Diskussionen, bei all den Anfeindungen, Und dann Diskussionen, Jesus steht auf, sagt einen Satz und keiner wagte mehr, in irgendwas zu fragen. Wie oft sehne ich mich danach? Oder wenn Menschen sagen, ja, wo ist das und wo ist die Macht, wo ist das Reich, dass Jesus spricht und die Kranken werden gesund, die Lahme gehen, die Blinde sehen, die Dämonen fahren aus. Wie sehne ich mich auch nach so einem Tag, wo das so ein klares Zeugnis, so sichtbar und greifbar ist, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und dann zum Schweigen zu bringen. Zum Schweigen zu bringen. Und Jesus sagt, ich jetzt da und solange ich da bin, wandelt in diesem Licht. Genießt es. Denn es werden Tage kommen, da werde ich nicht da sein. Und da wird das Licht nicht mehr da sein. Und ihr werdet euch so sehnen, und es wird nicht da sein und ihr werdet es nicht sehen. Schaut mal ab, Vers 23. Und man wird zu euch sagen, siehe dort und siehe hier. Also da werden sie sagen, schaut. Und er sagt zu ihnen, geht nicht hin, folgt auch nicht. Also wenn in dieser Zeit, wo ich nicht mehr da bin, und jemand euch sagt, schaut mal hin, Guck mal, da geschehen Zeichen, Wunder. Guck mal, da ist der Messias, da ist der Christus, da gibt es Erweise, da gibt es Machtdemonstrationen. Und er sagt, geht nicht hin. Das, was Jesus damit sagt, jetzt bin ich da und jetzt gibt es diese Machterweise. Es kommt eine Zeit, sie werden so nicht mehr da sein. Und wenn jemand kommt, passt auf, rennt nicht jedem hinterher. Es kommt eine Zeit, wo ihr das nicht mehr so sehen werdet. So sehr wir uns das wünschen und sagen, Gott ist der Gleiche. Ja, ist der Gleiche. Und er kann heute genauso wirken. Das ist absolut überzeugt. Aber jetzt sagt Jesus, wenn ich zu meinem Vater gehe, bricht eine Zeit an von Nichtsehen. Von Nichtsehen. Nicht von Sehen, Nichtsehen. Eine ganz, ganz wichtige Zeit, von der spricht Petrus und da weist sich der echte Glaube. Aber er sagt, geht nicht hin und Vers 24, jetzt redet er vom zweiten Kommen. Und dann sagt er, denn wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Was Jesus damit sagt, es wird sichtbar sein. Wenn ich wiederkomme, dann muss man nicht vermuten, ja, ist er jetzt da, ist er nicht da, ist das Reich Gottes da, ist das Reich Gottes nicht da, hat es schon begonnen oder hat es noch nicht begonnen. Er sagt, wenn ich komme, dann wird das absolut klar sein. So wie ein Blitz eingeschlagen hat und es durch den ganzen Himmel geleuchtet hat, dann wird es wieder sichtbar sein. Dann wird es wieder sichtbar sein. Das heißt, in der Zwischenzeit ist es nicht sichtbar. Vers 25. Vorher aber muss er vieles leiden und verworfen werden und von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein an jenen Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen und sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen und sie tranken, sie kauften und sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Und jetzt, ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird, sichtbar gemacht wird. Jesus redet und sagt, wie in den Tagen Noahs, wie in den Tagen Lots. In der Zwischenzeit ist es nicht greifbar, in der Zwischenzeit unsichtbar. Sie werden leben, sie werden genießen, sie werden ihr Leben leben. Was er beschreibt, ist nicht, was wir oft in den Tagen Lots, diese Perversion, all das, was da stattfand, sondern er sagt, schaut mal, in den Tagen Lots. An was denkt er in den Tagen Lots? Wo die Männer kamen und wollten die Engel vergewaltigen, gell? Und dann hat Gott die Stadt deswegen gerichtet. Auch. Aber Jesus sagt, was ist das Kennzeichen der Tagen Lots? Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Voll böse. Das ist aber echt Sünde. Da haben wir alle verloren, oder? Was meint Jesus damit? Sie lebten ihr Leben. Sie erwarteten ihn nicht. Sie lebten in diesem Leben. Das Ziel war Essen und Trinken. Heiraten und verheiraten. Arbeiten, Geld anhäufen, Sicherheiten schaffen. Das Reich Gottes besteht mehr als das. Das heißt, sie lebten ein ganz normales Leben, in keiner Erwartung, und plötzlich kam über sie das Verderben. Da ist die Moral, dass der ethische und moralische Verfall stattfand. All das haben wir sowohl bei Noah wie bei Lot. Die herrliche Botschaft ist die, und das ist etwas Herrliches. Das Gericht kam erst wann? Genau. Das Gericht kam dann, als die Familie in Sicherheit war. Dann kam das Gericht. Ist das herrlich, gell? Glaub mir, was geschah dann, als das Gericht kam? Ist da noch etwas von der alten Welt übrig geblieben? Nee, gell? Ist da etwas von Sodom und Gomorra übrig geblieben? Nee. Als das Gericht kam, wurde alles vernichtet, gell? Danach gab es Sodom und Gomorra nicht mehr und danach gab es die Welt auch nicht mehr. Was sagt Jesus? Und wenn ich wiederkomme, so wie in den Tagen Noahs, so wie in den Tagen Lots, wenn ich die meine zu mir genommen habe, was passiert dann? Dann richtet er die Welt und dann gibt er ihnen nochmal eine Chance. Für einen langen Zeitraum. Ihr versteht? Wenn Jesus wiederkommt, dann erstens wird es nicht heimlich sein, sondern es wird offenbar werden. Er wird sichtbar kommen. Und wenn er sichtbar kommen wird, was geschieht mit dieser Welt? Wie in den Tagen Lots, wie in den Tagen Noahs, sie wird vernichtet werden und gerichtet werden. Und danach, was ist dann danach? Kommt nochmal ein Gericht später? Dann war es das. Herrlich, neuer Himmel und neue Erde. Wenn Jesus sagt, so in den Tagen, ebenso wird es an den Tag sein, dass da der Sohn des Menschen offenbart wird. Das ist das Gleiche, was Petrus sagt. Auf diesen Tag leben wir. Da wird er verherrlicht. Da wird er gezeigt in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht. Er wird offenbar, er wird sichtbar. Es wird absolut klar und absolut sichtbar sein. Der Trost und die Herrlichkeit ist, wir werden nach Thessalonicher Brief entrückt. Das glauben wir heute. Wir werden entrückt. Vor was werden wir bewahrt werden? Was, liebe Geschwister, darf ich das an diesem Punkt einfach uns nochmal fragen? Vor was werden wir bewahrt werden? Vor Versuchungen? Von Prüfungen? Von Verführungen? Werden wir von dem Antichrist bewahrt? Von seinen Listen? Von dem Irrwahn? Wir werden bewahrt von dem Zorn Gottes, richtig? Und was ist der Zorn Gottes, wenn er diese Welt richten wird? Manche denken, wir werden bewahrt von dem Zorn Satans. Darum werden wir entrückt, bevor der Antichrist offenbart wird. Darf ich so Klartext reden? Manche glauben, die Gemeinde, bevor der Antichrist auftritt und sichtbar wird, die Gemeinde wird vorher entrückt. Liebe Geschwister, und darum ist so eine Haltung in so vielen Gemeinden, dass es geht uns an nichts an, weil wir sind ja eh vorher weg. Wir sind ja eh weg. Das heißt, dass ganz, ganz viele glauben, sie erleben, abgesehen wie man den Antichristen versteht, dass man eine andere Sache, aber ganz viele Christen glauben, sie erleben ihn gar nicht. Also juckt das sie auch gar nicht, interessiert sie es auch gar nicht. Wenn sie eh nicht in die Prüfung hineinkommen, wenn sie eh nicht in die Trübsal hineinkommen. Wir werden bewahrt von dem Zorn Gottes, nicht von dem Zorn des Teufels. Der geht umher wie ein brüllender Löwe. Er hasst die Christen, er hasst Christus. Und er tut alles, um die zu verfolgen, die Jesus lieben und seine Gebote halten. Aber wir werden bewahrt von dem Zorn Gottes. Das heißt, wenn Gott seinen Zorn ausgießt auf diese Welt, er wird es nicht tun, bevor er nicht die Seinen zu sich holt. Und darf ich euch einfach diese Ermutigung sagen vom Petrusbrief? Der einzige Grund, warum es nur nicht tut, ist, dass die Seinen noch nicht bei ihm sind. Das ist pure Gnade, pure Geduld und Barmherzigkeit Gottes. Vers 30. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird, an jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, er steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich nicht ebenso wenig zurück. Also, was ist die Haltung? Wenn er kommt, nicht zurückschauen, was bedeutet das? Es gibt welche, die an ihrem alten Leben hängen, wie die Frau Lots. Und sie schaute zurück. Das Gerät und das Haus, und da hat man doch so viel investiert, und doch so viel Zeit und Mühe, so viel Renovierung. Lass mich nochmal anschauen, ganz kurz, noch einen Blick darauf werfen. Mein Leben lang für dieses Auto gespart. Ja, komm. gucken, das nur einmal hinschauen. Ein Leben lang an diesem Haus gebaut. Ein Leben lang an den und den und den gearbeitet. Ein Leben lang an diesem Teppich gestrickt. Jetzt an diesem Puzzle gebaut. Aber dann darf ich nur einen Blick darauf wenden. Wer die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus nicht lieber hat, wer die Offenbarung Jesu Christi für eine nicht herrlicher ist als sein Auto oder sein Haus oder diese Welt, der wird zurückschauen und offenbart letztendlich sein Herz. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das aufzeigt. Und deswegen Vers 32, schaut mal, gedenkt an Lots Frau. Das heißt, bindet euch nicht an diese Welt, verankert euer Herz nicht in dieser Welt, verankert eure Hoffnung und euer Glück und euer Leben nicht in dieser Welt. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es erhalten. Das heißt, mit dieser Grundsatzausrichtung, wer in dieser Welt meint, glücklich zu werden, er wird nie glücklich, er wird sein Glück verlieren. Wer aber um der Herrlichkeit willen dieses Glück dieser Welt, Leiden und all diese Dinge, bereit ist, auf all das zu verzichten, der wird's bekommen. Vers 34, ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Einer wird genommen, der andere wird gelassen werden. Zwei werden zusammen Brotmahl. Die einen wird genommen, die andere gelassen werden. Und sie antworten und sagen zu ihm, woher? Interessant, gell? Wo? Was würden wir fragen? Wann? Und sie fragen, wo? Warum fragen sie, wo? Schaut mal, was Jesus sagt. Woher? Er aber sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Adler. Komische Antwort. Also suchen wir nach Leichnam. Und dann wird dort, werden die einen gemahlen, werden genommen, die anderen nicht genommen. Was Jesus sagt, wenn er kommt, wird er nicht alle zu sich nehmen. Es wird wirklich sein, das heißt, es sind welche, die eigentlich zusammengehören. Die nebeneinander leben, die nebeneinander schlafen, die nebeneinander arbeiten. Und es wird sein, der eine wird angenommen und der andere nicht. Und die Frage, wo, ist die Frage, ja, wo sehen wir das? Wenn Jesus sagt, da wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Er sagt, Jesus, ihr werdet das sehen. Es wird nicht heimlich geschehen. Es wird nicht so sein, dass man denkt, ist das schon passiert? Wie an unseren Zeitumstellungen, wenn wir zu früh oder zu spät in die Gemeinden kommen und dann denken, hey, ich bin alleine da und die halbe Gemeinde fehlt, so entrückt. Habe ich es verpasst? Hoffe ich auf den zweiten Zug, auf den zweiten Bus. Ja, Jesus sagt, wie ist das, wenn ein Leichnam da liegt? Ob ein Kadaver? Woran kann man es erkennen? Wenn du den Leichnam nicht siehst, aber was siehst du? Wie die Geier kreisen. Und wo die Geier kreisen, weißt du, da liegt ein Leichnam, oder? Das heißt, an diesen Dingen wirst du es erkennen. Es wird sichtbar sein. Wie dein Blitz sichtbar ist, so ist auch, sind die Geier sichtbar. Und er betont wiederum, Freunde, es wird sichtbar sein. Es wird sichtbar sein. Wenn Petrus davon spricht, von diesem Offenbarwerden, dann spricht er, dass es eben sichtbar sein wird. Jetzt geht man mit mir in Johannes-Evangelium. Johannes Kapitel 20. Wir nehmen mit, Jesus kam auf diese Welt und in Menschgestalt, greifbar, sichtbar, erlebbar, das Reich Gottes war mitten unter ihnen. Dann sagt er, es wird eine Zeit sein, da wird es nicht sichtbar sein. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das sieht man nicht, aber es ist da, es ist mitten unter euch, nämlich in euren Herzen. Aber es ist nicht sichtbar. Und es wird eine Zeit lang sein, es wird nicht sichtbar sein. Aber wenn ich wiederkomme, dann ändert sich das Ganze wieder. Dann wird es wieder sichtbar, erlebbar, greifbar. Es wird so klar sein. Es gibt keinen Raum für Spekulation. Als Jesus auferstanden ist, nach dem Tod, und sich den Jüngern gezeigt hatte, gab es einen der Jünger, der konnte das nicht so recht glauben. Wir wollen nicht so sehr über ihn schimpfen. Meistens wird er mit seinem Namen der Unglaube verknüpft. Ja, der ungläubige Thomas wird er oft genannt. Das ist Kapitel 20, ab Vers 24. Jesus schaut, kommt zu ihnen, beziehungsweise offenbart sich ihnen. Die Jünger erleben das, nur der Thomas war nicht dabei. Und die Zwölfer, also die Elf oder Zehn, genau, erzählen es ihm und sagen, du, wir haben Jesus gesehen. Und er sagt, Freunde, bevor ich es nicht sehe und bevor ich es nicht erlebe und bevor ich es nicht greife, werde ich nicht glauben. Vers 24 lesen wir. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand an seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ich muss es sehen, ich muss es erleben, ich muss es spüren, ich brauche Beweise dafür. Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als er die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, das ist eine gewaltige Aussage, abgesehen davon, jetzt sieht er und jetzt erlebte er, spürt und jetzt merkt er, Jesus ist Gott, mein Herr und mein Gott. Das ist Wahnsinn, was für ein Glaubensbekenntnis. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt, ich kenne das. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast und glaubst, weil du mich gesehen hast, du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Oder andersrum, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Sagt Thomas, du hast glauben können, weil du das erlebt hast. Aber glückselig, gerettet, beneidet, freuen dürfen sich die, die nicht sehen und glauben. Warum sagte Jesus das? Jetzt ist er noch da. Jetzt konnte er hingehen und sagen, greif mich. Jetzt konnte er sich noch zeigen und sagen, schau, hier, guck meine Wunde. Guck da mal, siehst du, ja, ich sehe. Glaubst du? Ich glaube, mein Herr und mein Gott. Das ist aber recht einfach, Thomas. Aber ich sage dir, es kommt eine Zeit. Glückselig sind die, die das nicht haben können. Sie werden die Tage des Sohnes so nicht erleben können. Sie können nicht sagen, Jesus, zeig mir mal. Ich warte, bis er kommt, dann werde ich glauben. Und er sagt, glückselig sind die, die in dieser Zeit, wo sie nicht sehen, und trotzdem mich lieben. Glückselig die, die mich nicht sehen und trotzdem an mich glauben. Glückselig, die mich nicht greifen und mit mir erleben und trotzdem sich über mich freuen. Warum? Das ist Glaube. Das ist rettender Glaube. Das ist rettender Glaube. Das ist, was Petrus hier sagt. Schlag mal mit mir wieder, gehen wir kurz zu Petrus' Brief. Wieder zurück. 1. Petrus, Kapitel 1. Ab Vers 8. Denn ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Also er spricht von der Offenbarung Jesu Christi, vom Sichtbarwerden. Er sagt, wir warten und wir leben darum, bis unser Herr sichtbar kommt. Aber, und jetzt kommt er dahin, und er sagt, wisst ihr, woran sich der Glaube wirklich bewährt? Wisst ihr, was den rettenden Glauben wirklich ausmacht? Ist, wenn wir ihn lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir waren nicht mit Thomas da oder mit Petrus und anderen und trotzdem lieben wir ihn. Wie geht das? Müssen wir darüber nachdenken. Und dann sagt er aber, und wir glauben jetzt, obwohl wir ihn jetzt auch nicht sehen, er erscheint nicht, auch wenn wir uns das manchmal so wünschen. Er ist nicht da und ihr glaubt trotzdem. Warum? Er geht sogar weiter und sagt, und ihr freut euch über ihn mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude. Warum? Er sagt, weil euer Glaube sich bewährt. Obwohl ihr Leiden erlebt, obwohl ihr Versuchungen und all das, trotzdem liebt ihr, und ich darf so sagen, liebt ihr die Erscheinung eures Herrn. Wir gehen kurz wieder einen Schritt zurück. Und zwar schlagen wir mit Titus, 2. Timotheus auf. 2. Timotheus, Kapitel 4. Ich glaube nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, dass echter rettender Glaube sich darin zeigt, ob jemand die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus lieb gewonnen hat. Das heißt, ob jemand wirklich Jesus liebt und darauf wartet und sich freut darüber, dass er wiederkommt. Wer ihn wirklich liebt und in ihn verliebt ist, dann wartet er, bis endlich der Bräutigam kommt. Und sagt nicht, also gut, ich habe noch echt einiges vor. Der kann kommen, wäre nicht schlecht, aber eilt auch nicht. Noch was zu erledigen, kann ja noch was machen, kann noch einen Teppich stricken, einen Haushalt putzen, was kochen. Das ist keine Liebe. Da ist vielleicht nur, ja, wenn er kommt, dann profitiere ich auch vielleicht davon, kommt halt was Gutes. Aber wirklich eine Sehnsucht nach dem Bräutigam gibt es nur, wenn man ihn liebt. Paulus sagt Folgendes in 2. Timotheus, Kapitel 4. Und da unterscheidet sich Christentum vom Glauben, vom wirklichen, echten Glauben, rationalem Wissen über Christus, über sein Erlösungswerk und das Lieben von Christus und seines Erlösungswerk. Da unterscheidet sich von wirklich lebendiger Glaube von Religion. Und zwar Folgendes. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid. Der Kontext ist wieder das gleiche. Ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Also geh durch, leide, Timotheus, bitte, bleib dran, leide, sei bereit zu leiden. Dann sagt er weiter. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Auch sehr interessant, wie er das beschreibt. Und die Zeit meines Abschieds steht bevor. Paulus weiß, er lebt nicht mehr lange. Er wird bald sterben. Er wird durch seinen Tod Gott verherrlichen, das ist, was er mit dem Trankopfer. Er wird auf den Altar Gottes dargelegt als ein Opfer. Und sein Tod wird Gott verherrlichen. Er wird als ein Trankopfer Gott dargebracht. Weil wir im Timotheusbrief sind, gehen wir jetzt nicht ins dritte Buch Mose und gucken uns die Trankopfer an, was auch herrlich wäre. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern wiederum, Timotheus, leide. Ich bin auch bereit zu leiden. Ich werde sogar jetzt bald geopfert für Gott. Und dann sagt er Folgendes, 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die genauso viel gearbeitet haben. Die weniger gearbeitet haben, kriegen halt nicht so einen Lohn. Die kriegen ein bisschen weniger Lohn. Nee. Was sagt Paulus? Ich kriege einen Lohn. Wir gucken uns gleich, was dieser Lohn ist. Sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Die es lieben, die ihn liebgewonnen, die Offenbarung Jesu Christi liebgewonnen haben, dessen Herz und Liebe auf diesen Tag ausgerichtet ist. Sie werden einen Lohn bekommen, genauso wie den gleichen Lohn wie ich, sagt Paulus. Wer? Wer es liebt, dass Jesus bald kommt. Wer die Erscheinung Jesu Christi lieb gewonnen hat, damit steckt so viel. Wenn du die Erscheinung Jesu Christi, Furcht gewonnen hast, das heißt, wenn du es fürchtest, wenn du Angst hast, dass er kommt. So bin ich aufgewachsen, bis ich 22 Jahre alt war. Ich bin morgens aufgewacht und war froh, Jesus ist nicht gekommen. Wisst ihr, warum? Weil ich nicht wusste, ob das gut für mich wird, wenn er kommt. Einmal habe ich vergessen zu beten. Das andere Mal bin ich beim Beten eingeschlafen. Das dritte Mal Ich habe meine Zeugnisse versteckt, weil ich nicht wusste, an so einem Tag wie heute, ich war nicht gut. Und ich habe gesagt, ich kriege Ärger. Und dann gesagt, wir haben sie nicht gekriegt. Irgendwie alle anderen haben sie gekriegt, ich nicht. Sonderschüler. Ärger gekriegt. Die Erscheinung meiner Mutter, die war auch schlimm dann. Die Erscheinung vom Riemen war auch schlimm. Wer den Tag des Herrn fürchtet, der ist nicht in der Liebe. Der hat den Herrn nicht erkannt und er nicht lieb gewonnen. Er liebt ihn nicht, weil er fürchtet ihn. Er liebt ihn nicht. Menschen fürchten diesen Tag, sie haben Angst vor diesem Tag, weil sie ihn fürchten. Ich sage, warum? Weil sie ihn nicht lieb gewonnen haben. Warum nicht? Weil sie den Herrn nicht kennen. Darum fürchten sie diesen Tag. Sie freuen sich nicht auf den Tag der Offenbarung Jesu Christi. Bin ich dabei, bin ich nicht dabei? Wird er mich verrichten oder werde ich das ewige Leben bekommen? So erwartet nicht die Braut seinen Bräutigam. Wenn er kommt, wird er mich nehmen oder nicht? Heiratet mich oder heiratet mich nicht? Bin ich hübsch genug oder nicht? Habe ich mich schön zurechtgemacht oder nicht? Wird es ihm reichen oder nicht? Wird ich ihm gefallen oder nicht? So erwartet keine Braut seinen Bräutigam. Paulus redet und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Was bedeutet das? Ich habe den Lauf vollendet. Wie? Indem ich mich so angestrengt habe und ganz viel Missionsarbeit gemacht habe und all das. Nee, schaut mal, was er sagt. Was ist der gute Kampf? Was bedeutet da? Ich habe den Glauben bewahrt. Die Bewahrung des Glaubens, das ist der Kampf. Aber im Hintergrund, in Bezug auf was? Auf die Leiden. Timotheus, leide. Er sitzt im Gefängnis, schreibt diesen Brief. Er sagt, ich weiß, Timotheus, ich werde bald umgebracht. Nicht, ich werde an Krankheit sterben, ich werde umgebracht. Ich weiß das. Aber weißt du was? Es wird ein Opfer für den Herrn sein. Und weißt du was? Ich freue mich, dann ist es besser abzuscheiden, beim Herrn zu sein, als noch zu bleiben. Und er redet davon. Er redet davon, ich habe den Glauben inmitten all der Anfechtungen, ich habe ihn bewahrt. Er hat den Glauben bewahrt. Obwohl er nicht gesehen hat, er hat ihn bewahrt. Fortan liegt bereit der Siegeskranz. Das ist die Belohnung, der Siegeskranz. Liebe Geschwister, jetzt steht es so klar, brauchen wir darüber nicht spekulieren. Was ist der Siegeskranz? Was ist diese Belohnung? Es ist nicht so, der eine hat mehr gearbeitet, kriegt halt mehr Lohn. 3 Stufen näher bei Gott. Der andere weniger gearbeitet, 5 Stufen weniger bei Gott. Der eine ist halt ein Hoffeger, der andere ist halt Koch. Absolut unhaltbar, dass man sich irgendeinen Platz im Himmel durch gute Werke verdienen kann. Absolut unhaltbar. Die Belohnung ist was? Gerechtigkeit. Kriegt der eine weniger Gerechtigkeit oder der andere mehr Gerechtigkeit? Weil er mehr gearbeitet, kriegt halt mehr Gerechtigkeit im Himmel. Was ist die Gerechtigkeit? Deine oder meine? Es ist doch die Gerechtigkeit Jesu Christi, die uns geschenkt wird. Das ist die Belohnung. Das ist der Siegeskranz. Nicht irgendeine Stufenlehre im Himmel. Werden wir alle die gleiche Gerechtigkeit Jesu kriegen? Denn wenn seine Gerechtigkeit nur etwas weniger ist als, wenn meine Gerechtigkeit nur ein bisschen weniger ist als deine, komme ich nicht in den Himmel. Da habe ich keinen Platz. Wenn aller Gerechtigkeit nicht Genüge getan, wenn diese Gerechtigkeit nicht vollkommen ist, habe ich keinen Platz im Himmel. Das heißt, es gibt nicht mehr Lohn und weniger Lohn. Entweder kriegen alle das Gleiche oder keiner etwas. Paulus sagt, ich kriege mein Lohn welchen? Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nämlich wenn das als Trankopfer dargebracht wird. Nicht allein aber mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben, die nicht fürchten, dass er kommt, die keine Angst haben, dass er kommt, die sich darüber freuen mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude, sie freuen sich darüber, dass er kommt. Warum? Sie kriegen seine Gerechtigkeit. Was kriegen sie nicht? Gericht. Sie kommen nicht ins Gericht, sondern sind vom Tod ins Leben übergekommen. Vom Reich der Finsternis, Reich des Lichts. ich hoffe, das ist, ich sage das jetzt nicht, um irgendeine Lehre zu fördern, wobei ich das natürlich auch fördern möchte. Ich will das zur Ermutigung, zu unserer Freude, zur Stärkung unseres Glaubens, unserer Liebe, unserer Freude. Wenn Jesus kommt, sind die, die Christus angehören, die durch Leiden hindurch immer noch an ihn glauben und ihn festhalten und ihn lieben. Sie dürfen und sollen eine lebendige Hoffnung haben, eine jubelnde Freude über sein Kommen, weil sie die Gewissheit haben, jetzt, sie kommen nicht ins Gericht. Das ist der Grund der Freude. Was haben wir gelesen? Wenn Jesus kommt, was passiert mit dieser Welt? Der Zorn Gottes wird offenbart. Möchte irgendeiner von euch da sein? Was sagt aber Jesus über die Seinen? Er wird sie vorher nehmen. Warum? Er liebt sie. Er wird die Braut nicht lassen, wenn er diese, das wird er nicht tun. Warum? Weil er sie liebt. Ist das nicht herrlich? Allein diese Erkenntnis über das, was wir in Christus haben, allein diese Erkenntnis vermag in dir und in mir ein Jubel über die Ankunft Jesu Christi zu wecken. Glaub mir, solange, darf ich so sagen, solange du dir nicht die Gewissheit dieser Gerechtigkeit in Christus hast, wirst du diesen Tag nicht lieb haben. Geht nicht. Wir müssen fürchten. Ich war 22. Ich habe nicht gezweifelt, dass Jesus kommt. Im Gegenteil, ich habe permanent Angst gehabt. Als ich zum lebendigen Glauben kam, das heißt, ich habe all diese Dinge gewusst, von klein auf in solchen Gemeinden groß geworden, noch ganz andere Gemeinde. Und ich wusste, ich bin nicht gut genug, wenn Jesus kommt. Ich wusste das. Allein das Verstecken des Zeugnisses und das Rausreißen einer Seite, das hat mir gereicht zu wissen, ich komme in die Hölle. Ich wusste es. Ich habe nicht gedacht, nee, er wird bestimmt nicht kommen oder ihn gibt es nicht. Ich wusste das. Aber es gab einen Tag, wo ich erkannt habe, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Ich will euch nur sagen, und an diesem Tag passierte etwas in mir. Ich weiß es noch, wie ich zur Jugendstunde dann gefahren bin und unterwegs, ich fahre unterwegs und bevor ich ins Gemeindehaus hineingehe, wo ich dann jahrelang hineinging, oben auf der Empore saß und über mein Mofa nachdachte, wie ich es reparieren kann und über all diese Dinge während den Predigten nachdachte und darüber nachdachte, wann endlich der Prediger fertig ist und dahin gekommen bin, weil meine Freunde da waren, weil meine Eltern das wollten, ich keinen Stress wollte und war froh, wenn der die Stunde rum war. Und da fuhr ich zu diesem Gemeindehaus. Und ich kann es euch sagen, ich fahre und auf einmal in mir ist so eine Liebe in meinem Herzen, dass ich es laut, wenn die anderen dabei waren, ich drehe durch, ich sage, Jesus, ich liebe dich. Und dann wundere ich und dann staune ich über mich selbst, wie ich sage, Jesus, ich liebe dich. Und ich merke, aber ich meine es ernst, ich liebe ihn wirklich. Und es war so neu für mich. In dem Moment, wo ich erkannt habe, er hat alle meine Sünden vergeben. Er ist meine Gerechtigkeit, komplett alles weg. Gott wird mich nicht mehr richten, weil er mich in Jesus Christus gerichtet hat. Ich habe ihn lieb gewonnen. Und ich kann euch nicht sagen, wie, aber eine tiefe Liebe zu ihm in meinem Herzen. Entschuldigung, wenn ich kurz überziehe, aber ich will euch das sagen. Ich hatte vorher eine Beziehung mit einem Mädchen gehabt, das war eine Freundin von mir. Und ich bin mit ihr diese Beziehung eingegangen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich bin sie eingegangen, weil ich gedacht habe, ich kriege niemand anderes. Und ich habe mich mein Leben lang nach einer, jetzt erzähle ich schon zu viel, auf jeden Fall nach einer Partnerin gesucht. Es gab niemanden. Und dann kam jemand und das wollte was von mir und dachte ich, ja, besser als niemand. Das klingt jetzt alles blöd, aber ich sage es, wie es ist. Der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ich war mit diesem Mädchen zusammen, weil ich mich so sehr nach Beziehung wünschte, aber nicht, weil ich sie liebte. Und wisst ihr was? Und dann kam sie irgendwann mal und sagt, ich liebe dich. Und dann musste ich dir das antworten. Das wäre nicht gut, wenn ich nicht antworte. Dann geht die Beziehung nicht lang. Und dann musste ich das sagen. Und ich konnte es nicht. Und dann habe ich es gelernt, es zu sagen. Obwohl ich nicht so gefühlt habe. Und irgendwann mal habe ich das gelernt, es zu sagen, habe ich es gesagt. Und dann guck mal, was selbstverständlich. Ich liebe dich. Ja, ich dich auch. War kein Problem mehr. Aber ich sage euch ehrlich, an dem dann ist es zu Brüche gegangen. Ich bin zu Brüche gegangen. Das war mein Zerbruch. Dadurch kam ich zum lebendigen Glauben, weil Jesus mir das gezeigt hat, wo mein Herz hängt. Der Punkt ist der, in dieser Zeit, dann bin ich in diesem Auto gesessen und dann sage ich, Jesus liebe dich. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, was es bedeutet zu sagen, ich liebe dich und es wirklich so zu meinen. Ich kannte den Unterschied zwischen sagen, ich liebe dich, weil man das sagen muss, weil man das erwartet und weil ich es gelernt habe. Und ich kannte den Unterschied, es zu fühlen in meinem Herzen. Mit unaussprechlicher Freude und Dankbarkeit sagen, ich liebe dich, weil ich ihn kannte. Ich habe ihn in einer Weise kennengelernt, wie ich ihn vorher nicht kennengelernt habe. Wie passiert das? Wie kann das passieren? Darf ich euch diese Stelle noch einfach vorlesen? Schlagt mit mir Römerbrief auf. Römerbrief, Kapitel 5. Ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind. Ich warte noch kurz. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wir haben keine Angst mehr von Gott. Wir haben keine Angst vor dem Tag der Offenbarung. Wir freuen uns, wenn Jesus kommt. Wir haben keine Angst. Wir haben Frieden mit Gott. Da gibt es keinen Grund der Sorge. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch den Zugang erhalten haben zu der Gnade, in dem wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben Frieden, wir haben die Gnade, also freuen wir uns dieser lebendigen Hoffnung, Jesus wird kommen. Wir haben einen Grund, ich habe keine Angst mehr. Und dann sagt er, Vers 3, nicht allein aber sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Also auch die Versuchen und Bedrängnisse machen uns nichts mehr aus, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Woher kommt diese Hoffnung? Woher kommt diese Haltung, wir rühmen uns der Bedrängnisse? Schaut mal Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wie kommt es, dass Menschen, obwohl sie in Leidenssituationen sind, obwohl sie schwierige Lebensphasen durchgehen, an denen sich jeder scheitern und stolpern würde, wie kommt es, dass sie trotz diesen Dingen Jesus lieben und seine Erscheinung liebgewonnen haben? Aus einem Grund, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Derjenige, der diese Liebe gesehen hat, der in Christus Jesus diese Liebe gesehen hat, gesehen, erkannt hat, in einer Weise, nicht leiblich in seine Erscheinung, sondern diese Wahrheit der Gerechtigkeit, der Stellvertretung in Christus, wer diese geistliche Wahrheit mit den Augen des Herzens gesehen hat und gesehen hat, dass er die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen hat, hat die Liebe Gottes gesehen. Und diese Liebe wird in sein Herz ausgegossen. Das ist diese Liebe. Und in dem Moment wusste ich, ich liebe ihn. Ich kann sagen, Jesus, ich liebe dich aus einem Grund, weil seine Liebe in mir ist. Und der Moment war, ich habe erkannt, dass ich in ihm gerecht bin. Und darum, ich hoffe, ihr versteht, was ich heute sagen möchte. Wer diese Erkenntnis noch nicht hat, er kann rational, er wissen, dass es in Jesus gibt, er weiß über den Tag seiner Ankunft, er kann eine Endzeittheologie haben, er kann sogar sagen, in welchen 3,5 Jahre plus 3,5 Jahre und Trübsal, er kann das Spezialist sein. Wenn aber er diesen Tag der Offenbarung Jesu Christi fürchtet und nicht liebt, wenn er nicht den liebt, der kommt, sondern ihn fürchtet, dann gibt es nur einen Grund. Die Liebe Gottes ist noch nicht in seinem Herzen ausgegossen worden. Er hat die Gerechtigkeit, die er in diesen Personen noch nicht gesehen. Und wenn ich sage, noch nicht, dann sage ich das mit Hoffnung. Noch nicht. Und ich sage das aus einem Grund. Damit man nicht denkt, aber ich glaube doch, dass Jesus kommt. Ich glaube doch an Gott. Auch das Wort Gottes ist wahr. Ich gehe doch sonntags in Gottesdienst. Das ist nicht der Grund. Ich bete genug, ich spende genug, ich arbeite doch mit und ich bin doch kein schlechter Mensch, ich bin kein schlechter Vater, keine schlechte Mutter, keine schlechte Tochter, kein schlechter Sohn. Auch das ist nicht genug. Deswegen darf ich dich so fragen, liebst du Jesus? Und glaub mir, ihr wisst, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Man weiß, wenn man sagt, ich liebe ihn und es nicht so meint. Ich schließe so für heute, nach den Sommerferien, oder will ich dieses Thema vertiefen. Petrus schreibt so in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 8. Den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Ich will dich heute so herausfordern, im Guten, mit unaussprechlicher, das heißt, du kannst es in Worte nicht fassen, du kannst es nicht erklären, du kannst nicht sagen, ja so und so und so, du kannst es nicht erklären, ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, es ist da, mit unaussprechlicher und somit mit der verherrlichender, das heißt Gott verherrlichender Freude jubelt. Deswegen freust du dich über Jesus. Liebst du ihn? Wenn ja, dann hast du jeden Grund, die Offenbarung Jesu Christi ebenfalls zu lieben. Brauchst du nicht fürchten. Brauchst du nicht fürchten. Er wird kommen, um uns zu holen, um uns zu retten, um uns diese herrliche Hoffnung oder dieses herrliche Erbe, dieses herrliche Geschenk uns zu machen. Wir haben jetzt drei Wochen Pause vom Petrusbrief, nicht drei Wochen Pause der Bibelstunde, weil die Brüder werden die Bibelstunde machen, der Philipp, soweit ich weiß, und der Peter. Also die Bibelstunde gehen weiter am Mittwoch, aber nach drei Wochen, letztes Mal habe ich Ärger gekriegt, dass ich so lange Pause gemacht habe. Drei Wochen dürft ihr euch kurz erholen und dann drei Wochen gehen wir weiter mit diesen Stellen. Ich würde gerne mit euch noch diese Liebe und diese Freude und diesen Glauben, den wir nicht sehen, genau anschauen. Und was diese Rettung betrifft, warum er von Seelen spricht, über diese Aspekte will ich gerne noch mit euch noch ein bisschen nachdenken. Aber ich hoffe, ihr geht mit einer Liebe und Freude nach Hause, in die Ferien, in die Urlaubzeit. Und falls Jesus in dieser Zwischenzeit kommt, auch das ist gut. Auch das ist gut. Da darf er mitten im Urlaub kommen. Auch das ist kein Problem. Ja, ich hoffe, dass wir so sagen können, dass der Herr bald kommen soll. Nicht, weil wir lebensmüde sind, sondern weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben. Ich möchte beten. Das ist mein Gebet, Jesus Christus, dass du diese Liebe in unseren Herzen nährst und dass du sie groß machst und dass diese Liebe und diese Freude über dich und dieser Glaube, obwohl wir in einer Zeit leben, wo wir es eben noch nicht sehen, so klar und deutlich in unserem Leben ist. Herr, glückselig ist wirklich jeder, der das nicht gesehen hat und es auch diese Weise, wie die Jünger es nicht sehen und trotzdem dich so lieben kann. Herr, das ist ein Wunder und es kann nur geschehen, weil du in das Herz jedes Einzelnen, der das hat, deine Liebe hineingegossen hast und somit dein Kind geworden ist. Oh, wie gut ist das. Ich preise dich darüber. Herr, halt uns ganz nah bei dir. Halt uns ganz nah bei dir, Herr. Und komme bald, dass wir deine Herrlichkeit schauen können und sehen können, das, was wir glauben, das, was wir jetzt schon lieben. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Gut nach Hause. Bis Sonntag.